Ja, guten Morgen, ihr Lieben, auch von mir. Und vielen Dank, liebes Singteam, für das sehr passende Lied. Wir werden im Laufe der Predigt noch herausfinden, warum genau dieses Fundament so wichtig ist. Aber ich will zunächst einmal einleiten mit dem, was wir dieses Jahr immer wieder uns zusammen angeschaut hatten, wenn ich hier vorne dran war. Und zwar die Helden der Geschichten Gottes. Diesen blauen Flyer, den haben wir in den letzten Tagen vielleicht wieder häufiger in den WhatsApp-Statusen gesehen. Helden der Geschichte Gottes, die haben wir uns hier immer wieder angeschaut. So Männer und Frauen der Bibel, Männer und Frauen Gottes, die ihr komplettes Vertrauen in dieses Fundament gelegt haben, ihr komplettes Vertrauen in Gott gesetzt haben, die Gott geglaubt haben bis ans Ende. Ich gehe nochmal einmal ganz kurz mit uns durch. Da war zum Beispiel David, erinnert ihr euch? Der junge Mann, nicht hochgewachsen, steht da einem riesen Goliath gegenüber. Ein ganzes Volk, das ganze Volk Israel fürchtet sich vor diesem Riesen gegenüberzutreten und ihn im Kampf zu besiegen. Und dann kommt da der junge David, nicht kriegserfahren, aber er stellt sich dorthin. Warum nochmal? Was ruft er dem Goliath entgegen? Er sagt, du kommst zu mir hier mit deinem Speer und mit deinem Schwert und ich komme im Namen des Herrn. Ich so, du kommst hier mit großen Muckis und mit großen Waffen und ich komme mit einem großen Gott an meiner Seite. Da haben wir uns die Geschichte von David und dem großen Gott angeschaut. Dann war da Sarah, Abrahams Frau. Gott hat ihnen die Verheißung gegeben, dass er sie zu einem großen Volk machen wird. Viele Nachkommen. Weil mittlerweile ist sie 89 Jahre alt und immer noch nicht Mutter, immer noch unfruchtbar. Und als Gott dann sagt, im nächsten Jahr wirst du Mutter sein, dann kommt es tatsächlich so. Und im Hebräer Kapitel 11, wo viele dieser Glaubenshelden aufgeführt wurden oder alle, mit denen wir uns dieses Jahr beschäftigt haben, da steht dann über Sarah, dass sie die Kraft bekommen hat, schwanger zu werden, obwohl sie eigentlich über das Alter hinaus war, weil sie den für treu achtete, der die Verheißung gegeben hatte. Das war die Geschichte von Sarah und dem treuen Gott an ihrer Seite. Dann haben wir uns Gideon angeschaut, der in einer Zeit groß wird, wo das Volk Israel Götzen anbetet und nachläuft und bedrängt wird von den Nachbarvölkern. Und Gott gibt Gideon, einem Helden, den Auftrag, geh hin und reiß diese Götzen in deinem Dorf nieder. Und das ganze Dorf, das wendet sich gegen ihn, aber er macht es trotzdem. Warum? Weil er ganz genau weiß, diese Götzenstatuen, diese Holzpfähle, die ich hier umgehauen habe, die sind nicht echt. Die werden nicht für ihre Ehre kämpfen, sie sind nicht echt. Aber der echte Gott, der hat mir den Auftrag gegeben und für den mache ich das. Das war die Geschichte von Gideon und dem echten Gott. Dann haben wir uns Noah angeschaut, dem Gott den Auftrag gibt, bau eine Arche, ein Schiff mitten im Trockenen, egal was die anderen sagen. Und dann lesen wir von ihm, er tat es ganz genau so, wie Gott es ihm gesagt hat. Diese Arche, dieses Schiff wurde sein Rettungsboot. Das war die Geschichte von Noah und dem Retter. Und zuletzt hatten wir uns drei Freunde angeschaut, Sadrach, Meschach und Abednego, die im Königreich Babylon groß werden. Der Weltherrscher, König Nebukadnezar, gibt ihnen den Auftrag, werft euch alle nieder, anbetend vor dieser Statue von mir. Und diese drei Männer sagen nein. Wir setzen unser Vertrauen nicht in diesen ja fast allmächtigen König, sondern in den tatsächlich allmächtigen, in den vertrauenswürdigen Gott, der sogar mit uns durchs Feuer gehen würde und tatsächlich das auch tut. So die Geschichte von drei Freunden und dem Vertrauenswürdigen. Und alle diese Helden, die wir uns in diesem Jahr angeschaut haben, alle werden, einige mehr und manche weniger ausführlich, in Hebräer Kapitel 11 erwähnt, bei den sogenannten Glaubenshelden, Glaubensvorbildern. Und heute, so am letzten Sonntag in diesem Jahr, wollen wir mal kurz auf Pause drücken mit diesen ja ganz praktischen Lebensbeispielen von diesen Glaubenshelden und uns die Frage stellen, warum hat Gott das so gemacht, dass sie hier in Kapitel 11 stehen? Wofür sind sie uns gegeben, diese Glaubenshelden? Und dazu wollen wir uns das nächste Kapitel einfach anschauen, die ersten Verse aus Hebräer Kapitel 12. Die will ich mal mit euch lesen. Hebräer 12, die Verse 1 bis 3. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat, achtet doch auf ihn, der solchen Widerspruch von Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Boris hat es eben schon erwähnt, das Jahr, das neigt sich dem Ende entgegen, das ist der letzte Sonntag in diesem Jahr und oft ist es ja so, dass man anfängt zu reflektieren. Manche machen es sehr aktiv und bewusst und manche vielleicht eher passiv und unbewusst, aber dass man so nochmal drüber nachdenkt, was lief dieses Jahr. Und wenn du so über dein Jahr reflektierst, über dein Glaubensleben in diesem Jahr, vielleicht geht es dir ähnlich, wie das hier in Vers 3 beschrieben wird, dass du mutlos geworden bist und kraftlos. Vielleicht, weil da Zweifel immer wieder angegriffen haben, vielleicht wegen den Sorgen, vielleicht wegen den Ängsten, die dich geplagt haben in diesem Jahr immer wieder. Vielleicht die Umstände, die so herausfordernd waren. Vielleicht aber auch der Kampf gegen die Sünde, wo du denkst, lohnt sich das überhaupt noch? Wo jeder Mut eigentlich schon weg ist. Schau, dann will ich dich einladen, dass du heute hier dabei bist und Gottes Wort an dein Herz lässt, weil hier lesen wir in Vers 3, warum dieser Text hier steht. Steht, damit wir nicht müde werden und den Mut verlieren. Und du merkst, es war ein anstrengendes Jahr und ich bin müde geworden und mutlos geworden. Dann schau mal, wie Gott uns ermutigt. Unser Glaubensleben, das wird ja in der Bibel immer wieder mit einem Kampf verglichen. Manchmal mit so einem Kampf, wofür es eine Rüstung braucht, die geistliche Waffenrüstung mit Schild und mit Schwert. Und manchmal, wie in diesen Versen, wird es mit einem Wettkampf verglichen. Also auch ein Kampf, aber eine bisschen andere Art von Kampf. Und wenn wir hier so gerade in Vers 1 auch reinschauen, da geht es um einen Ausdauerlauf, oder? Dass wir mit Ausdauer laufen in dem Kampf, in diesem Wettkampf, der vor uns liegt. Unser Glaubensleben wird mit einem Ausdauerlauf verglichen. Ich glaube, es war noch in der Grundschule einige Jahre und dann auch in der 5. oder 6. Klasse. Da wurde einmal im Jahr, ich glaube, es war mit den christlichen Schulen in Deutschland, ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher, da wurde so ein Sportevent veranstaltet. Mit einem 50-Meter-Sprint, mit einem Weitsprung und vor allem auch mit einem Ausdauerlauf, an den erinnere ich mich tatsächlich sehr, sehr gut. Ich glaube, mein Lehrer hat mich damals immer wieder mitgenommen. Da wurden so die Sportlichsten aus jeder Klasse dann eingesammelt und dann fuhren wir mit einem Bus zu diesem Event. Und ich weiß, ich musste springen und sprinten, da habe ich mich natürlich drauf gefreut. Einfach nur diesen Startschuss abwarten und dann einfach Knallgas. Wenn der Start gut war, dann war das eigentlich schon fast die halbe Miete und der Lauf war schon fast zu Ende. Und ich glaube, mein Lehrer hat mich auch für den Sprint mitgenommen. So, wer mich kennt, der weiß, gerade auch beim Fußball, das ist das, was ich konnte. So die Linie rauf und runter, einfach Knallgas, volle Kraft voraus. Aber ich musste auch diesen Ausdauerlauf laufen bei diesen Sportveranstaltungen. Und ich erinnere mich noch, als ich das erste Mal da war, ich vermute, mein Lehrer hat es mir immer wieder gepredigt. Thomas, pass auf, teil dir die Kräfte ein, das ist kein Sprint, mach langsam. Aber das ging halt ins Ohr von einem Sprinter, ne? Ich stand an der Startlinie und dann kam der Startschuss und ich lief los. Ich war ziemlich schnell, habe ich alle hinter mir gelassen und war an erster Stelle. Und das waren 5 Runden, die wir laufen mussten, 1000 Meter. Die erste Runde war gar kein Problem, da hatte ich einen richtigen Abstand. Dann kam die zweite Runde und die war auch noch kein Problem. Und dann kam die dritte Runde und ich merkte irgendwie, ich will mich eigentlich immer noch so mit Kraft abstoßen, wie ich es sonst mache beim Laufen, aber irgendwie geht das immer weniger. Ich spüre meine Beine schon fast gar nicht mehr. Und zum Ende der Runde wurden die Beine plötzlich richtig, richtig schwer. Und ich wurde langsamer, obwohl ich es nicht wollte. Ich wollte normal weiterlaufen, aber es ging nicht. Und dann kam die vierte Runde und ich merkte plötzlich, wie meine Kehle komplett austrocknet. Wie ich einfach nur noch nach Luft hasche und richtig am Röcheln bin. Dann kam die 5. Runde und dann kam das Feld immer näher und die ersten Läufer kommen bei mir vorbei. Ich glaube, am Ende wurde ich Dritter, aber ich konnte mich überhaupt nicht freuen. Nicht, weil ich die ganze Zeit Erster war, sondern weil ich einfach fertig war. Ich hatte ganz andere Sorgen. Ich konnte mich kaum auf den Beinen mehr halten. Ich konnte gar nicht richtig trinken, weil mein Hals so trocken war. Es war anstrengend. Es war so anstrengend für mich. Das war kein Sprint. Nur gut gestartet und dann geschafft, sondern ich musste richtig durchhalten. Das ist ans Ende der Kräfte. Und mit so einem Ausdauerlauf, nicht mit einem Sprint, mit einem Ausdauerlauf, jetzt hier unser Glaubensleben beschrieben, wo es auch mal so an die Kraftreserven geht. Und diese drei Verse, die verstehe ich ein bisschen so, wie so eine Motivationshymne. Ich lief da in dieser Bahn und in der Mitte von diesem Feld lief mein Lehrer die ganze Zeit neben mir her und hat gerufen, Thomas, komm, gib alles, beiß noch, mach große Schritte. Mich versucht noch anzufeuern. Und so verstehe ich diese Verse wie so eine Motivationshymne. Komm, zieh durch, gib Gas. In unserem Urlaub, als wir weg waren, habe ich eine Biografie gelesen von John Paschau. Er ist unter anderem der Gründer von der Bibelschule Brake. Und was mich begeistert hat an ihm, sind einige Sachen. Aber eine Sache, die ich mir eigentlich so abschauen wollte, die muss ich mir aber noch angewöhnen, ist, wie er seine E-Mails oder seine Briefe, wahrscheinlich eher seine Briefe, beendet hat. Wir beenden unsere Briefe immer mit MFG, richtig? Mit freundlichen Grüßen. Am Ende von seinem Brief hat er immer geschrieben LFW. Let's finish well. Let's finish well. Also lass uns den Lauf gut beenden. Lass es uns gut ins Ziel bringen. Ihr Lieben, lasst uns diese Verse so lesen. Komm, wir beenden diesen Lauf gut. Komm, wenn es an die Kraftreserven geht, komm, wir geben alles. Komm, wir ziehen durch. Let's finish well. Und dieser erste Mutmacher, den wir in diesen Versen lesen, den haben wir uns im Laufe dieses Jahres immer wieder angeschaut. Schaut mal in Vers 1, da steht, da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben. Diese Zeugen, die stehen in Kapitel 11. Das ist ein Noah und das ist eine Sarah und ein David und ein Gideon, Sadrach, Meshach, Abednego. Das sind diese Zeugen und viele weitere, die in Kapitel 11 erwähnt werden. Männer und Frauen, die den Glaubenslauf beendet haben. Im Glauben beendet haben. Aber wisst ihr, wir dürfen diesen Vers nicht falsch verstehen. Als ich diesen Lauf gelaufen bin, da gab es eine Riesentribüne auf einer Seite. Da waren die Lehrer und die anderen Schüler und einige der Eltern, die das angefeuert haben. Und die haben meinen Lauf beobachtet. Die waren Zeugen meines Laufs. Diese Männer und Frauen, die hier erwähnt werden, es ist nicht so, dass sie unseren Glaubenslauf beobachten und dann schauen, wie wir vielleicht mehr schlecht als recht über diese Laufbahn hinken und humpeln. Sie sind nicht Zeugen von unserem Lauf. Wir dürfen das nicht so verstehen, dass sie da in der Tribüne stehen und uns beobachten, sondern sie sind Zeugen mit ihrem Lauf, den sie vollendet haben, dass es sich lohnt und dass dieser Lauf zu meistern ist im Glauben bis ans Ende, auch wenn es mal schwer war. Jeder von diesen Glaubenshelden, die wir uns angeschaut haben, die hatten keine leichten Situationen in ihrem Leben. Die hatten auch einen schweren, einen anstrengenden, an die Kräfte gehenden Lauf. Sie sind Zeuge von einem vollendeten Lauf, von einem Gott, der durchgetragen hat und an den dieses Vertrauen nicht fehlplatziert ist. Im Grunde stehen sie da in dieser Wolke von Zeugen mit ausgestrecktem Zeigefinger. Und der David, der zeigt auf den großen Gott an seiner Seite. Die Sarah, die zeigt auf den treuen Gott an ihrer Seite. Gideon an den echten Gott an seiner Seite, Noah an den Rettergott und diese drei Freunde an den vertrauenswürdigen Gott an ihrer Seite, der mit ihnen durchs Feuer gegangen ist. Sie sagen im Grunde, wie eben Esa, nicht nur bis hierher hat Gott getragen, nicht nur bis hierher hat Gott geholfen, sondern schau in diese Wolke von Zeugen, bis ans Ende hat Gott geholfen. Es lohnt sich, zieh durch, es lohnt sich. Und dann wird der Schreiber hier sehr praktisch. Also wir haben diese Wolke von Zeugen, die wir uns in diesem Jahr immer wieder angeschaut haben, um uns. Und jetzt wird er praktisch. Was sollen wir machen? Wir sind in dieser Laufbahn. Wir laufen diesen Ausdauerlauf des Glaubens. Und dann steht hier, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Wisst ihr, was ich bei keinem meiner Läufe all die Jahre gesehen habe? Jemanden, der neben mir an der Startlinie sitzt oder steht, mit einer dicken Goldkette, einem richtig coolen neuen Hoodie, einer warmen Jacke und dann darüber noch die Sporttasche mit den Getränken, die er dabei hatte. Ne, im Gegenteil, da wurde alles an Last abgelegt, was hindert für diesen Lauf. Alles, was stört. Nur die leichten Sportklamotten und die Schuhe, die mich durch diese Bahn tragen müssen. Und das war's. Keine extra Last. Ich will mir den Lauf doch nicht schwer machen. Er war mir schwer genug. gibt einen bekannten Läufer, vielleicht kennt ihr ihn, er ist Haile Gebrselassie. Er hat mehrmals Gold bei den Olympischen gewonnen, beim 10.000 Meter Lauf, mehrere Weltmeistertitel, auch in den Ausdauerläufen und hat mehrere Marathons gelaufen in Dubai und auch in Berlin. Er hat viermal hintereinander den Berlin-Marathon gewonnen. Aber auch beim fünften Mal ist er angetreten, aber er hat den Lauf nicht beendet. Er ist gescheitert, er hat nicht gewonnen. Und am Ende wurde er dann gefragt, hey, alle hatten die Hoffnung in den gesetzt, oder? Es war klar, dass der eigentlich ein fünftes Mal gewinnt. Und die haben gefragt, was war das Problem? Warum musstest du abbrechen? Und er hat gesagt, das Problem, das liegt in meiner Vorbereitung. Ich habe in meiner Vorbereitung, da war ich nicht diszipliniert genug. Ich habe 3 Kilo zugenommen. Und diese 3 Kilo haben mein Knie belastet, sodass ich nicht mehr konnte. Überlegt mal, 3 Kilo, die haben wir wahrscheinlich in den Weihnachtstagen alle draufgepackt. 3 Kilo, aber uns ist doch klar, oder für einen Läufer, für einen Profi, das ist klar, der muss sich an einen strikten Ernährungsplan, an einen strikten Trainingsplan halten, oder? Total streng, da geht es um jedes Gramm. Jedes Gramm kann den Sieg kosten. 3 Kilogramm, ihr Lieben, das ist gar nichts für uns, oder? Das hat ihn den Sieg gekostet, seine Knie in diesem Lauf. Wisst ihr, uns ist klar, dass für einen Profiläufer, da kommst du in jedes Gramm, da wird jede Last abgelegt. Ich wusste, dass ich war in der Grundschule und ich wusste, dass ich gehe dann nicht mit meiner Tasche auf dem Rücken in diesen Lauf. Die Frage ist, warum, ihr Lieben, warum laufen wir in unserem Glaubenslauf oft mit Lasten rum? Oder noch viel schlimmer, warum gehen wir an diese Startlinie, sind vielleicht losgelaufen und binden uns Seile um die Beine? Kennt ihr dieses Spiel, auf Kindergeburtstagen wird es wahrscheinlich oft gespielt, wo sich 2 Leute aneinander stellen und ein Seil ums Bein gebunden wird? Dann kann man nicht schnell laufen. Das ist anstrengend. Warum laufen wir in unserem Glaubenslauf mit Lasten auf dem Rücken und werden sie nicht los? Warum laufen wir mit Stricken der Sünde, mit Ketten der Sünde und werfen sie nicht ab? Das ist das, was der Läufer hier sagt. Hey, wir haben diese Wolke von Zeugen um uns. Jetzt lasst uns das alles ablegen. Lasst uns mit Ausdauer laufen, lasst uns alles geben. Was waren denn diese Lasten von den Zeugen, die ablegen mussten? Wir sollen ja auf die Zeugen um uns gucken, oder diese Glaubenshelden. Da war zum Beispiel ein Abraham, der musste seinen Zweifel ablegen. In 1. Mose Kapitel 15 lesen wir auch von seinen Zweifeln, wie er zu Gott kommt und sagt, ach Gott, ich habe immer noch keinen Sohn, ich bin immer noch kinderlos. Und erben wird ein Verwalter bei mir im Haus. Seine Frau Sarah, ihr ging es ähnlich. Als sie mit 89 Jahren hört, dass sie im nächsten Jahr Mutter wird, da sagte sie nicht, ja, ist doch logisch, Gott hat das doch versprochen, der Treue. Nein, sie musste auch erstmal an Zweifel loswerden. Sie fing erstmal an zu lachen, als sie das hörte. Da war ein Gideon, der von Gott den Auftrag bekommt, diese Götzen niederzureißen. Und er musste auch erstmal seine Angst loswerden und seine Sorge, seinen Zweifel. Mehrfach bittet er Gott um ein Zeichen, um eine Bestätigung, dass er es ernst meint. Mose, der große Mose, geht mehrfach gegen Gott bei seiner Berufung und sagt, ich kann nicht reden. Er kommt dann mit seinen Zweifeln über seine Fähigkeit, mit seinen Ängsten vor Menschen zu sprechen. Jeremia, dem Propheten, ging es ähnlich. Er sagt auch, ich bin zu jung, ich kann nicht sprechen. Und vielleicht kennst du das sehr gut in diesem Jahr. Ich habe von einigen gehört, die mit Ängsten zu kämpfen haben, die mit Zweifeln zu tun haben, die sich mit Sorgen rumplagen. Und das sind Lasten, oder? Die machen diesen Glaubenslauf unglaublich schwer. Seht, diese Helden, die hatten es auch nicht leicht. Die hatten auch diese Ängste und auch diese Zweifel. Und wir sollen auf sie schauen, richtig? Wie sie das losgelassen haben. Schau mal, es ist ja menschlich total verständlich, dass eine Sarah denkt, mit 89, sie schaut auf ihren Körper und sieht dann nicht, ja, den Körper in der Blüte, sondern sieht den Körper, der zu alt ist, um noch Kinder zu bekommen. Ihr ganzes Leben hat es nicht geklappt, jetzt erst recht nicht. Mit Blick auf ihren Körper, da sieht sie Schwäche und Grenzen, oder? In diesem Abschnitt werden wir mehrfach dazu aufgefordert, unseren Blick mal weg von uns zu richten, hin auf Jesus. Das ist so ein kleiner Spoiler schon für das, was gleich noch kommt. Schaut mal, in Vers 2 steht, indem wir hinschauen auf Jesus. Und in Vers 3, achtet doch auf ihn. Wenn Sarah auf ihren Körper schaut, dann sieht sie Grenzen und Schwächen. Aber wenn sie auf Gott schaut, dann sieht sie den, der Himmel und Erde gemacht hat in 6 Tagen. Den, der ihr das Leben gegeben hat. Dem, der jedem Menschen das Leben gibt, den Schöpfer des Lebens, dem Geber des Lebens, der das Leben selbst ist. Für ihn ist es doch kein Problem, ein Leben in ihren Bauch zu pflanzen. Dass das Volk Israel da vor einem Riesen steht und Angst bekommt, ist ja sowas von menschlich und normal, oder? Sie schauen auf sich und sehen die Muckis. Sie schauen auf Goliath und sehen den. Sie schauen auf sich und sehen diese kleinen Waffen, die sie so gerade halten können. Sie schauen auf Goliath und sehen diese großen Waffen. Ja, dann ist doch klar, dass sie es mit der Angst zu tun bekommen. Panisch sind sie weggelaufen. Was fehlte, war dieser Blick auf den, der bei ihnen ist und der mit und für sie kämpft, für diesen großen Gott. Für diesen großen Gott ist dieser mickrige Goliath doch gar nichts. Und das ist das, was David sagt. Du kommst hier mit deinen riesigen Waffen, ich komme mit Gott. Das ist kein fairer Kampf. Uns fehlt der Blick auf Jesus. Ihr Lieben, diese Lasten werden wir los mit dem Blick auf Jesus. Vielleicht ist aber das, was dir so extra Kilos bereitet in deinem Glaubenslauf gerade, nicht einfach nur Zweifel oder Sorgen oder Ängste. Vielleicht sind das auch Hobbys, die du hast oder Gewohnheiten, die du dir so angewöhnt hast im Laufe der Jahre. Vielleicht Beziehungen, in denen du einfach drin bist und nicht rauskommst. Wisst ihr, so Sachen, die nicht an sich Sünde sind, aber die dich richtig lähmen in diesem Lauf, die dir extra Kilos sind. Ich musste mir immer wieder eine Frage stellen. Ich glaube, von John Piper ist dieses Zitat. Er sagte, frag nicht, ist das Sünde, sondern frag viel eher schon, hilft es mir beim Laufen? Hilft es mir bei meinem Glaubenslauf? Ich musste mir diese Frage immer wieder stellen im Laufe meines Lebens. Hilft mir das Zocken beim Laufen an sich ja gar nicht Sünde? Das hat mich übelst gelähmt, waren extra Kilos. Helfen mir Serien und Filme bei diesem Lauf? Hilft mir Social Media? Oder ganz aktuell, vielleicht für euch banal, hilft es mir, lange zu schlafen für diesen Lauf? Hilft es mir, länger zu schlafen? Es ist nicht Sünde, ich weiß, es ist nicht Sünde, wenn ich länger schlafe. Aber wenn ich dann spät aufstehe und mich beeilen muss auf dem Weg zur Arbeit und vorher nicht hier drin war und mir nicht die Zeit genommen habe für Jesus, um mit ihm zu sprechen, um mich auszurüsten, um geistlich fit in diesen Lauf zu gehen an diesem Tag, dann bin ich auf dem Weg zur Arbeit mit extra Kilos für diesen Lauf, ich mich nicht ausgerüstet habe am Morgen. Und ich weiß, es ist eine Last, die muss ich eigentlich loswerden. Vielleicht sind diese extra Kilos bei dir aber auch gar nicht das, was ich eben immer wieder erwähnt habe, so Sachen, die an und für sich vielleicht noch nicht mal Sünden sind, sondern vielleicht ist es die Sünde. Schau, hier steht ja, wir werden aufgefordert, die Last abzulegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Vielleicht merkst du gerade in diesem Jahr, wenn du so reflektierst, ich habe gekämpft immer wieder gegen diese Sünde, die mich einfach versklavt und knechtet und bindet. Vielleicht kennst du diesen Kampf und dieser Kampf, der kann einen richtig mutlos machen, oder? Und jede Kraft rauben. Was sind die Stricke, die deine Beine binden bei deinem Lauf? Was sind das für Stricke? Ist es vielleicht dein Stolz, so die Sucht auch nach Anerkennung für das, was du geleistet hast, für deine Karriere, für dein Aussehen? Und du wirst das einfach nicht los, das knechtet dich richtig. Beherrscht dich, deinen Alltag. Vielleicht ist es Neid. Gerade in Zeiten, wo alles Mögliche gepostet wird auf Instagram oder im WhatsApp-Status. Wie schnell ist man dabei, dann sich zu vergleichen und das zu beneiden, was der andere hat, was ich nicht habe? Vielleicht ist es Zorn. Eigentlich willst du nicht, aber der überkommt dich einfach und du explodierst. Ob es mit Worten ist oder vielleicht sogar gewalttätig. Und deine Liebsten um dich herum, die bekommen das zu spüren. Du bist gekettet da drin. Vielleicht ist das die sexuelle Sünde. Gerade in Zeiten, wo alles ein Klick weit entfernt ist im Internet, ihr Lieben, wie schnell, wenn wir dort gepackt, dass Pornografie kettet, dass Selbstbefriedigung kettet, unser Denken von Sexualität so verdreht ist, dass das Sex vor der Ehe ist, das ist ein Götze, der kettet. Vielleicht ist das die Faulheit, eigentlich ein Berg von Arbeit, du kommst nach Hause und hast eigentlich genug zu tun. Aber verschwindest erstmal für Stunden in deiner Gaming-Welt oder auf YouTube. und schiebst auf. Lieben, wir werden eingeladen, diese Ketten loszuwerden. Und ihr Lieben, auch diese Glaubenshelden, diese Wolke von Zeugen um uns herum, auch sie mussten das. Wisst ihr, Jakob war ein Betrüger. David war ein Ehebrecher und Mörder. Simson, der hier auch erwähnt wird, hatte ebenfalls ein Frauenproblem, ein großes. Rahab war eine Prostituierte. Lieben, wir werden eingeladen, diese Lasten abzulegen, diese Ketten abzulegen. Und dann, der hört ja hier nicht auf, nicht nur einfach die Sachen ablegen, sondern was sollen wir dann tun? Schaut mal. Und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Mit Ausdauer. Also leg das alles ab und jetzt gib Gas. Leg richtig los. Ich glaube, manchmal haben wir nicht ganz begriffen, was dieser Kampf hier bedeutet, was hier steht. Mich eingeschlossen. Steht ja, lasst uns mit Ausdauer laufen in diesem Kampf. Das Wort, das hier steht im Griechischen, das ist das, wovon wir das Wort Agonie haben. Kennt ihr das Wort Agonie? Das ist das Wort, was wir auch für den Todeskampf, für den Sterbenskampf benutzen. Im Englischen ist das vielleicht ein bisschen geläufiger, Agony. Qual und Schmerz. Das ist das, was hier steht. Das ist eine Qual, die hier vor uns liegt. Mit Ausdauer müssen wir durch diese Qual durch diesen Schmerz durch, diesen Ausdauerlauf. Ich war gequält bei meinem Ausdauerlauf. Sportler kennen das, oder? Durch diese Qual durchzugehen. Paulus schrieb das an die Korinther in Kapitel 9, Vers 27. Er sagt, ich bezwinge meinen Leib und beherrsche ihn. Das ist das, was Spitzensportler sehr gut kennen. Dann, wenn alle noch bequem in ihren Betten liegen, stehen sie auf und laufen los, draußen in der Kälte und durch den Regen. Sie bezwingen da ihren Körper. Dann, wenn andere voll hungrig beim Meckes Rast machen und sich den Bauch vollhauen, da sitzt er daneben mit Hunger und verzichtet. Weil diese extra Kilos, die werden ihn belasten in seinem Lauf. Da, wo die anderen dann in diesem Lauf irgendwann merken, die Muskeln werden müde, ach, ich mach mal langsamer, da halten sie das Tempo und bezwingen ihren Leib. Und da, wo andere sagen, nee, auf diesen Lauf habe ich keinen Bock mehr, ich kann nicht mehr richtig atmen und meine Muskeln tun weh, da laufen die weiter und beenden diesen Lauf. Das ist ein Kampf. Wenn ich morgens müde im Bett gehe, ich weiß nicht, vielleicht ist das für dich echt nicht schwer. Für mich ist das ein Kampf, morgens nicht den Wecker weiterzustellen, sondern aufzustehen und hier reinzugehen. Das ist ein Kampf für mich. Aber ich weiß, wenn ich diesen Wecker weiterstelle, dann bin ich nicht ein Sportler, der mit Ausdauer diesen Kampf angenommen hat, sondern dann bin ich ein fauler Lappen, der lieber länger schläft, als geistlich fit in diesen Lauf zu gehen. Paulus kannte das, dass das ein Kampf war. Paulus schreibt dann die Philipper, er vergisst, was da hinten ist, er streckt sich aus nach dem, was da vorne ist, und dann sagt er, und er jagt auf das Ziel zu. Und Paulus läuft, um zu gewinnen, oder Paulus lief, um zu gewinnen. In 1. Korinther Kapitel 9, da hatte ich eben schon gelesen, wie er sagt, ich bezwinge meinen Leib. Wie so ein Spitzensportler, der in der Laufbahn ist, beschreibt er das. Und wisst ihr, was er dann sagt in Vers 24? Wisst ihr nicht, dass die, welche laufen, zwar alle laufen, aber nur einer den Preis erlangt, lauft so, dass ihr ihn erlangt. Ich glaube, viele von uns, mich eingeschlossen, ich kann auch sehr ehrgeizig sein, ich glaube, wir tun sehr viel, um zu gewinnen, oder? In so vielen Bereichen. Ehrgeizig, bis zur letzten Minute alles zu geben, bis zur 90. Minute alles gegeben beim Fußball, um zu gewinnen in der Kreisliga, wo es um nichts geht. Ehrgeizig, beruflich, um beruflichen Erfolg zu erlangen, auf vieles verzichtet, auf viele Freuden und Überstunden gemacht und diese und jene Reise gemacht und diese Aufgabe noch angenommen, um beruflichen Erfolg zu haben, da alles investiert, um zu gewinnen, alles gegeben. Manche geben alles für ihr Traumauto und nehmen noch einen Job auf sich. Während andere ja feiern gehen und die Freuden des Lebens genießen, haben sie noch den zweiten und den dritten Job, um sich irgendwann, um zu gewinnen und dieses Auto sich kaufen zu können. Alles geben zu gewinnen. Aber dann, wenn man auf das Glaubensleben schaut, dann sieht das nicht so aus manchmal, als ob wir laufen, um zu gewinnen. Da laufen wir entspannt und noch mit einem Rucksack drum und mit Ketten um den Beinen. Lieben, wir werden eingeladen, alles zu geben. Wie geht das? Ich habe geredet immer wieder von den Lasten ablegen und von den Ketten der Sünde, die uns binden. Wie funktioniert das? Einfacher gesagt als getan, oder? Ja, dieser Text, der gibt uns dort auch gute Hinweise, wie wir das können, wie wir diesen Lauf gut laufen können. Gibt uns Hinweise, wo wir diese Last loswerden. Er gibt uns Hinweise, wie wir diese Ketten loswerden, die uns binden, die uns versklaven. Gibt uns Hinweise, woher wir diese Kraft nehmen, mit Ausdauer weiterzulaufen. So ist das bei Jesus. Lest mal nochmal mit mir. Ich lese nochmal alle drei Verse. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Wie? Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Achtet doch auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Indem wir hinschauen auf Jesus, indem wir auf ihn achten, achtet doch auf ihn. Wie werden wir diese Last los? Wie werden wir die Sünde los? Woher kriegen wir die Kraft, mit Ausdauer diesen Kampf anzunehmen? Bei Jesus. Als ich damals meinen Führerschein gemacht habe, da hat mein Fahrschullehrer uns immer wieder versucht klarzumachen, da wo ihr hinschaut, da werdet ihr hinfahren. Also behaltet die Straße im Blick, schaut geradeaus. Und er hat ein Beispiel gebracht, immer wieder von vor allem Motorradfahrern, bei denen ist das, glaube ich, herausfordernd. Da, wo sie hinschauen, da fahren sie automatisch auch hin. Und er hat eine Straße beschrieben, die lang ist, geradeaus, und da ist eine Kurve, und in dieser Kurve ist ein Baum. Keine schwere Strecke, nicht viel Ablenkung, da steht nur dieser eine Baum. Wisst ihr, wo immer wieder Motorradfahrer reingefahren sind? In diesen Baum. So viel Wiese rechts und links, alle fahren in diesen Baum. Warum? Weil alle auf diese Gefahr geschaut haben. Und da, wo sie hingeschaut haben, da ging auch das Lenkrad hin. Wir werden hier eingeladen, unseren Fokus auf Jesus zu richten. Indem wir auf Jesus schauen, indem wir auf Jesus achten. Und ihr Lieben, das macht nur Sinn. Dieser Ausdauerlauf, das ist ja unser Glaubenslauf. Und was lesen wir von Jesus? Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Was heißt das? Das haben wir gesungen. Jesus ist unser Fundament, oder? Das heißt, dass er von A bis Z die Grundlage unseres Glaubens ist. Wir glauben an ihn, an seine Gottheit, an seine Menschwerdung. Das haben wir ja eben gefeiert noch, oder? An Weihnachten, an sein Leiden und Sterben, an seinen stellvertretenden Tod am Kreuz. Dass er auferstanden ist und lebt, dass er für mich am Kreuz starb, dass er mich versöhnt hat mit dem Vater. Er ist der Anfänger des Glaubens, der das Fundament gelegt hat. Er ist der Geber des Glaubens, Hebräer 2, Vers 10, ist Erhalter des Glaubens, Philipper 1, Vers 6, und er ist der Vollender des Glaubens. Er hat den Glaubenslauf beendet und er war siegreich. Ihr Lieben, auch Jesus war ja hier auf der Erde. Auch er ist so einen Glaubenslauf gelaufen und auch sein Glaubenslauf wurde enorm schwer, vor allem auf den letzten Metern, in den letzten Jahren seines Lebens. Vielleicht bist du zum Jahresende jetzt an dem Punkt und du hast zurückgeschaut und merkst, ich habe auch keine Kraft mehr, ich bin richtig mutlos irgendwie. Mir fehlt die Kraft, das ist alles so anstrengend, irgendwie bin ich mutlos. Wisst ihr, um das zu meistern, diesen anstrengenden Lauf, da braucht es nicht eine Veränderung von unseren Umständen, sondern es braucht eine Veränderung von unserer Blickrichtung, und zwar auf Jesus. Und schaut mal, hier ist nicht die Rede von, indem wir hinschauen auf Christus, oder? Immer wieder im Hebräerbrief, wenn man den so liest, da ist die Rede von Christus, was so die Gottheit vor allem in den Fokus nimmt. Hier ist die Rede von, indem wir hinschauen auf Jesus. Sein menschlicher Titel, sein menschlicher Name. Und ihr Lieben, sein Glaubenslauf, den er als Mensch hier auf der Erde hatte, der wird hier beschrieben in diesen Versen. Schaut mal in Vers 2, da wird der Glaubenslauf von Jesus beschrieben, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete. Oder in Vers 3, achtet doch auf ihn, der solchen Widerspruch von Sündern gegen sich erduldet hat. Wisst ihr, Jesus kennt diese Agonie, diesen Todeskampf, diese Qualen und diesen Schmerz, auch aus seinem Glaubenslauf. Er kennt ihn viel besser als wir alle. Da kommt der Schöpfer von Himmel und Erde in sein Eigentum, in seine Erde. Er lebt ein heiliges Leben, komplett sündlos. Und dann kommen wir Menschen und wir nehmen ihn gefangen, unschuldig. Wir verspotten ihn, spucken ihm ins Gesicht, schlagen ihn, foltern ihn, peitschen ihn aus, verurteilen ihn zum Tode. Und nicht zu irgendeinem Tode, sondern zum Tod am Kreuz, ein absolut qualvolles Ende. Ein qualvoller Tod, ein schändlicher Tod, verachtet. Hier sind wir in Jesaja Kapitel 53, verachtet von Menschen. Jesus kennt diese Agonie, diesen Todeskampf. Jesus ist diesen Lauf, den er hier auf der Erde ist, er ist ihn auch gelaufen bis ans Ende, auch durch diese Schmerzen. Und die Schmerzen waren nicht knapp, ihr Lieben, als er im Garten kniet und Blut schwitzt. Er kennt diese Agony, diese Qual und diesen Schmerz. Das kann für uns ein Trost sein. Nicht nur die Glaubenshelden, die dort stehen und mit ausgestreckter Hand stehen, mit ausgestrecktem Zeigefinger auf Jesus zeigen. Nicht nur sie sind für uns eine Motivation, sondern auch Jesus, der mitfühlen kann, der deinen Kampf kennt. Jesus ist der perfekte Hohepriester. In Hebräer 4 lesen wir das. Er kann mitfühlen. Er kennt es, versucht zu werden von der Sünde. Er kennt den Kampf. Jesus kennt das, was Sünde anrichten kann. Die Schmerzen, das Leiden und die Tränen. Jesus kennt den schweren Lauf, ihr Lieben. Er kann mitfühlen. Aber das ist nicht die einzige Ermutigung, die wir hier von Jesus als den Hohepriester mitnehmen können. In Hebräer 7 wird das beschrieben, was ihn auch zum perfekten, zum vollkommenen Hohepriester macht. Es ist nicht nur, dass er mitfühlen kann in unserem Leid und trösten kann, sondern noch viel mehr, dass er jetzt gerade zur Rechten Gottes sitzt in Ewigkeit. Und was tut er? Er tritt für uns ein. Ihr Lieben, wenn Jesus für uns bittet, dann können wir uns sicher sein, dass das Gebete sind, die erhört werden. Er ist nicht nur derjenige, der mitfühlt, sondern der auch für uns eintritt. Aber das noch mehr. Da ist noch mehr, was uns trösten kann mit diesem Blick auf Jesus. Schaut mal, hier steht in Vers 2 dann, und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Schlag mal mit mir eine Seite um, nach Hebräer 10, Vers 12 und 13. Da wird das auch nochmal beschrieben, wie Jesus sich zur Rechten Gottes gesetzt hat. Hebräer 10, 12 und 13, da steht, er aber hat sich, nachdem er ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht hat, das für immer gilt, zur Rechten Gottes gesetzt. Und er wartet hinfort, bis seine Feinde als Schemel für seine Füße hingelegt werden. In dem, was hier beschrieben wird, ist absoluter Triumph. Jesus sitzt nicht zur Rechten Gottes und kämpft. Er hat gesiegt, ein für alle Mal den Preis bezahlt für die Sünden. Jesus hat bereits gesiegt. Er sitzt und wartet nur noch, dass seine Feinde ihm zu Füßen gelegt werden. Er braucht nicht mehr kämpfen. Der Sieg ist schon da. Und ihr Lieben, genau dahin gehören unsere Ketten der Sünde. An den, der ein für alle Mal bezahlt hat für unsere Schuld am Kreuz. Er hat bereits gesiegt. Wenn du dich fühlst, als müsstest du aufgeben in diesem Kampf gegen die Sünde, als wenn deine Kraft nicht mehr reicht, als würdest du es nicht mehr aushalten, vielleicht siehst du keine Fortschritte in dem ganzen Jahr, was jetzt hinter dir liegt und diese Bindungen, die scheinen so unbesiegbar, dann ruft dir Jesus zu, schau auf mich, achtet auf mich. Ich habe schon gesiegt für diese Schuld, deshalb zieh durch. Kämpf weiter, der Sieg ist schon errungen. Kämpf weiter bis ans Ende. Lass hier deine Ketten, lass hier deine Lasten. Jesus sagt, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Bei Jesus können wir auftanken, unsere Lasten loswerden und diese Ketten der Sünde, die uns binden, bei Jesus. Diese Welt dich herausfordert und überfordert und dir Angst macht, können wir sowas von froh sein, weil er hat sie bereits überwunden. Lieben, deshalb lasst uns kämpfen und nicht aufgeben. Lasst uns diesen Lauf durchziehen. Lasten ablegen, Ketten abgeben und Gas geben. Den Kampf annehmen. Und ich will zum Schluss gerne unseren Blick nochmal auf ein Wort in diesen Versen richten, in Vers 2. Wir schauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete. Was war das für eine Freude, die Jesus motiviert hat, durchzuziehen? Jesus war mitten in diesem Ausdauerlauf, als der Lauf am schwersten war. In dieser Stunde hatte er eine Freude im Blick. Was war das für eine Freude? Nun, zum einen, dass er bald wieder vereint ist mit seinem Vater, den er liebt. Dass er den Auftrag ausführen kann, den Gott ihm gegeben hat, sein Vater. Dass er ihn verherrlichen kann, dass er ihm gehorsam sein kann. Aber ihr Lieben, ein Teil seiner Freude waren noch du und ich. In Hebräer 2, Vers 10 lesen wir, dass es sein Wunsch war, seine Freude war, noch viele als seine Kinder in die Herrlichkeit zu bringen. Es gibt so ein Lied, das heißt, wie groß ist die Gnade? Und da singen sie treffend, ich bin überwältigt, was Gott für mich tat. Für all meine Sünden hat sein Sohn bezahlt. Er dachte an mich, als die Schuld auf ihm lag. Wie groß ist die Gnade, die all das vermag? Das ist die Freude gewesen, die vor ihm lag, dass er dich und mich befreien kann von dieser Schuld, von diesen Ketten, die uns binden, und dass er uns als seine Kinder zu sich in die Herrlichkeit führen kann. Erfüllt das dein Herz mit Freude, wenn du auf Jesus schaust, dass da einer ist, der mitfühlen kann, der dein Leid sowas von kennt, der das selber durchlebt hat, der in dir lebt, der das Leid perfekt kennt und weiß, wie du fühlst. Er ist der perfekte Hohepriester, aber er fühlt nicht nur mit, sondern er vertritt dich vor Gott, seinem Vater. Er steht für dich ein. Und dessen Freude es war, dich und mich zu befreien von dieser Schuld und durchzutragen durch diesen Ausdauerlauf bis ans Ende, dass wir irgendwann in diese Wolke von Zeugen rein können. Und sagen, ja, das stimmt, Gott trägt durch. Das Vertrauen ist in Gott nicht fehlplatziert. Ich will abschließen mit dem, was wir in dem Lied Ewigkeit singen. Und uns einladen, weiter zu kämpfen, diesen Ausdauerlauf anzunehmen, Lasten loszuwerden mit Blick auf Jesus. Wir singen dort in diesem Lied, mit Fokus auf die Ewigkeit lebe ich für das, was ewig bleibt. Das Ziel vor Augen Tag für Tag, bis ich den Lauf vollendet habe. Die Ewigkeit ist mein Zuhause, du hast sie mir ins Herz gelegt. Und auch wenn ich sterben werde, weiß ich, dass meine Seele ewig lebt. Und diese Hoffnung wird mich tragen, bis ich dir gegenüberstehe. Ich werde dir gegenüberstehen. Ihr Lieben, let's finish well. Lass uns den Lauf gut bis ins Ziel bringen. Es lohnt sich. Gib Gas. Amen.